Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich bin mir heute nicht sicher, was mir Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, was für eine Art von Kunstwerk er mir mitgebracht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bild ist, ob es ein Foto ist, ob es der Moment, also ein Bild ist es irgendwie schon, ne? Ob es ein Moment einer Kunstaktion ist. Ich versuche es zu beschreiben.
Go for it.
Und es ist wirklich nicht einfach. Man sieht also eine Art Landschaft. Einerseits könnte man sagen, sieht auch so ein bisschen wie eine Mondlandschaft mit Wasser. Ist aber auch Wasser auf dem Mond, ja.
Auf dem Mond ist Wasser, aber nicht in dieser Form.
Woher weißt du das?
Das habe ich jetzt geraten. Ich bilde mir ein, in den Tiefen meines Hirns sind alle möglichen Dinge aus den Zeiten, in denen man in der Schule war. Und manchmal gibt es einen elektrischen Blitz, der vorgeht. Es könnten natürlich alle Naturwissenschaftler jetzt gerade schon kichernd vor den Hörern liegen.
Also eine Krater, irgendwie so eine Kraterlandschaft, vielleicht oben auf so einem Bergplateau, wo auch so ein Gebirgssee ist. Rechts und links sieht man so ein bisschen im Nebel, im Dunst, sieht man Berge. Davor, wie gesagt, so eine Kraterlandschaft. Teilweise sind diese Krater mit Wasser gefüllt, teilweise sind sie nicht mit Wasser gefüllt. Da an der Seite kommt dann noch, nee, es ist auch Krater. Das ist, sieht aus wie Stein gewordene Wellen oder Wasser. Und jetzt kommt es und in der Mitte ist etwas, wie soll ich das beschreiben? In der Form fast wie ein Herz, das aussieht wie eine Mischung aus Spinnweben und Meeresschaum, der vom Wind nach oben getragen ist und der einen Großteil des Bildes einnimmt. Also oder man könnte vielleicht auch sagen, wie ein Fischernetz, das gerade ausgeworfen wird und sich in dem Bereich befindet, dass es auf den Boden fällt. So ist ganz schwierig zu beschreiben und alles durchsichtig. Das heißt, man sieht hinter diesem Fischernetz, sieht man dann halt auch, wie es dahinter weitergeht mit dieser Kraterlandschaft, mit diesem See, mit diesem Wasser und mit den Bergen. Ganz hinten sieht man die Sonne, die scheint. Und es scheint mir doch eine Fotografie zu sein. Es ist andererseits auch so eine Art fotografisches Stillleben. Gibt es sowas auch? Ich bin also kein Mensch, nichts. Es ist, wenn es jetzt gemalt wäre, würde ich in Ohnmacht fallen. Aber kein Mensch und nichts, ja. Also es ist irgendwie ein See. Es ist das Fischernetz und der See, heißt es. So, nee, weiß ich nicht.
Schön. Es ist ein ephemerer See.
Bitte was?
Ein ephemerer See, was du da siehst. Vielleicht also wir hätten uns natürlich anfangen können zu unterhalten über was ein Bild, was ein Gemälde, was eine Fotografie, aber du hast ja quasi schon eingelocht, dass ein Bild alles sein kann. Also es ist ein Bild, darauf wollen wir uns einigen. Was für ein Bild das ist, das werden wir gleich uns sprachlich nähern. Tatsächlich, soll ich gleich erzählen, von wem es ist?
Gerne, also ja, ich komme wahrscheinlich nicht drauf, ne?
Nee, also es ist ein junger dänischer Künstler, der Jakob Kutsk-Stensen heißt, der jetzt gerade bei uns im Kuppelsaal genau dieses Kunstwerk zeigt unter dem Titel Ephemeral Lake, auf Deutsch Ephemerer See.
Aber was ist Ephemera?
Ephemer ist vorübergehend, Ephemer ist nicht haltbar, das gibt's auch bei Ephemerer Kunst. Mhm. Festkunst ist zum Beispiel Ephemer, also was man aufbaut und dann wieder abbaut. Ein Essen ist ephemer, das macht man und dann isst man das Kunstwerk.
Ja.
Und es handelt sich um eine, ich sage jetzt nicht Videoarbeit, es ist unsere, es ist ein bisschen immersiv digital. Und es ist ein bisschen unsere Antwort. Das Hamburger Abendblatt hat mich Weiland gechallenged vor 2 Jahren schon. Mhm. Da hat die Kollegin Frau Fengler mich abgefragt, was machen wir denn immersiv Digitales? Und mein erster Impuls war nichts, weil das machen die anderen schon. Mein zweiter Impuls, und den habe ich dann rausgelassen, bis jetzt noch nichts, aber irgendwie interessantes Genre und dem widmen wir uns. Und wir haben einfach dann ein bisschen so herumgesehen. Und der Auftrag war tatsächlich, wir finden mal einen Kurator, der sich mit solchen Sachen auskennt, weil wir haben jetzt nicht die direkte Expertise. Das war Ulrich Schraut, den haben wir dann gebeten, er möge uns doch mal ein paar Künstler vorstellen, die passen. Die Überschrift war, wir suchen jemanden im Jahr von Caspar David Friedrich, der uns eine romantisch zukunftsfähige Weltsicht bietet. herauskam Jakob Kutzke-Steensen, der durchaus bekannt ist in der Gemeinde der Videokunst. Der kommt aus dem Gaming. Das heißt, das ist auch nicht ganz unwichtig für dieses Bild, weil das ist eine Videoinstallation, die permanent durchläuft. Kein Bild ist wie das andere. Das heißt, was du da siehst, wirst du nie wieder sehen. Das war irgendwann mal. Es ist eine riesige Videoarbeit. Du kommst in den Kuppelsaal und es ist eine riesige Leinwand. Und die ganze Zeit fährst du durch eine Landschaft oder du hast gar nicht das Gefühl, du fliegst, läufst, du begegnest riesigen Libellen. Und das Setting ist ganz interessant. Das ist die Mojave-Wüste im Death Valley. Das ist, wenn du von Los Angeles nach Osten, ich weiß nicht, ich war da noch nie, aber wenn man da in die Landschaft reinfährt, ist man nach einer Weile im Todestal. In diesem Todestal gibt es ein Phänomen, das sind diese atmosphärischen Flüsse, wie ich gelernt habe. Ich habe so viel gelernt über dieses Ding. Atmosphärischen Flüsse sind ein Phänomen, vom Pazifik kommt Wasser durch die Atmosphäre und lässt sich dann im Todestal nieder, um einen ephemeren See zu bilden. Der taucht auf.
Irgendwie mehr erklären wir nochmal einen vorübergehenden.
Genau. Also
so ein bisschen ist das wie, diese Art der Kunst ist wie Snapchat. Oder es gibt doch irgendwie so ein Social Medium, wo du schickst was und du weißt, aber es verschwindet so, es verschwindet relativ schnell wieder.
Ja, wie das ganze Leben sozusagen. Also,
naja, stopp. Der Wanderer ist nicht verschwunden.
Ja, das stimmt, aber wir sind jetzt ja in der Gegenwart und wir machen jetzt nur noch Dinge, die auch verschwinden dürfen. Nein, Quatsch. Das Interessante daran ist tatsächlich, das ist das vielleicht längst dauernde Kunstwerk, denn es läuft 9 Monate lang, den ganzen Sommer über bis tief in den Herbst bei uns im Kuppelsaal. Und immer wenn man reinkommt, wird man was anderes sehen. Man wird also sich nie mit Bekannten unterhalten können, dass man... Hast du das auch gesehen? Das Bild ist immer weg.
Also das heißt mit anderen Worten, es ist aber auch nicht immer dieser Hintergrund. Es geht nicht nur um den Vordergrund, was ich so als herzförmiges Fischernetz oder Schaumwand beschrieben habe, sondern es ist auch ein ganz anderer Hintergrund zu sehen. Es ist nicht immer dieser Hintergrund zu sehen.
Es spielt schon im Death Valley, in der Mojave-Wüste und es hat viel mit diesem Wasser zu tun, aber das ist auch nicht als Kamerafahrt wahrnehmbar. Es ist wirklich, du wirst gesogen in eine Bildwelt, die wird mal groß, mal klein. Du bist mal auf Libellengröße, dann fährt dir eine gigantische Libelle entgegen. Das ist so ein bisschen gruselig, weil die glotzt dich dann an und dann zieht sie aber weiter. Du tauchst auch so in so Höhlen ein. Das hier ist möglicherweise so eine Art Schaum, der sich mal kurz gebildet hat. Das spielt natürlich an auf die Tatsache, dass das Wasser unsichtbar von oben kommt. Das kommt auch, wie ich verstanden habe, nicht als Regen nieder, sondern als Dunst und sammelt sich dann in Höhlen und Kavernen, steigt an, füllt dann die Täler und verschwindet irgendwann wieder. Und Jakob Kutzke-Steensen ist vor einem Jahr dahin und kam genau, als dieses Phänomen mal richtig ungeheuerlich groß wurde. Das heißt, er hat wahnsinnig viel fotografiert. Aus diesen Fotografien hat er gebaut eine Landschaft, in der er ganz Kleines sehr groß gemacht hat, die Landschaft zur Landschaft. Und die Bildwelt hat er dann so gebaut, dass dieses Spiel, das keines ist, sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Was, wie ich gelernt habe, auch irgendwie, das ist das Gesetz von Spielen. Bei Gaming kannst du mittlerweile anscheinend unendlich viel durch die Landschaft durchlaufen und du begegnest nicht notwendigerweise nochmal demselben.
Das heißt, das ist keine Videoinstallation, sondern das sind Fotografien oder sind das Filme, die in irgendeiner Form miteinander gemischt sind?
Es sind Filme und Fotografie gemischt, es ist die ganze Zeit bewegt. Also es ist nie ein feststehendes Bild, sondern du läufst durch so eine Landschaft, aber er hat die Landschaft auch konstruiert. Und das Ganze ist auch keine Leinwand, weil die ist viel zu riesig. Das sind lauter LED-Punkte, die sich zu einem Bild formen. Also ich weiß nicht, wie groß die Leinwand ist, aber riesig, weil der Kuppelsaal ist ja auch riesig. Wir haben auch ein paar kleinere Landschaften. Das Ganze spielt sich auch oben und unten ab, sowohl im Kuppelsaal als auch unten im Säulensaal. Unten gerät man eben in die Kavernen des Wassers. Auch sehr schön. Da hat er eine Simulation, wie die Kunsthalle überflutet wird. Das ist also voll das Klimakunstwerk, auch noch ganz nebenbei. Kann man sehen, wie das aussieht, wenn wir mit nassen Füßen rumgingen. Das Interessante ist halt einfach, diese Bilder sich permanent selbst generieren und perpetuieren und das läuft jetzt einfach durch.
Das läuft dann über künstliche Intelligenz oder wie geht das?
Er hat sich da helfen lassen bei der Generation, aber das Ding wird nicht gefüttert. Also es gibt keinen Algorithmus. Doch, Moment mal, es muss ja, also wo ist der Unterschied zwischen Algorithmus und künstlicher Intelligenz?
Ich würde sagen, das ist alles einer Familie schon. Also, genau, der Algorithmus ist künstliche Intelligenz. Ist
selbst generativ. Die Bilder, also er hat jetzt nicht gesagt, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das, sondern diese Kamerafahrten laufen durch das Repertoire an Bildlichkeit, die er hergestellt hat.
Und das, was du mir jetzt mitgebracht hast, da hast du einfach jetzt zu irgendjemandem gesagt, mach einmal einen Screenshot.
Ich habe gesagt, findet mir das schönste, zeitungsfähigste Bild, damit die Leserinnen anlachen.
Und dann saß einer davor und hat so lange geguckt und dann immer klick, Klick oder was wie?
Nee, wir haben ein Buch gemacht, das okay. auch wieder digital, also man kann sowohl das als Buch mit Stills, aber eben auch digital mit Film. Und ich glaube, das ist aus dem Bilderrepertorium des Buches. Man begegnet manchmal dieser Landschaft, weil natürlich, das ist jetzt nicht so, dass er unendlich viel Bilder hat, sondern es baut sich aus so viel unendlichen Möglichkeiten zusammen. Und man wird wohl auch manchmal so einem Gischt, so einer Gischtwelle begegnen, aber niemals derselben, denn die wird auch zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen oder geteilt worden sein.
Und das heißt auch, das läuft auch in der Nacht, wenn keiner da ist, durch oder macht das?
Nein, schalten das ab, damit die Elektronik nicht blödsinnig läuft. Aber morgens machen wir es an und der Computer macht weiter, wo er gestern Abend aufgehört hat.
Und was ist jetzt, das finde ich interessant, das ist ja anscheinend eine neue Kunstgattung zu sein. Und wenn meine Kollegin Vera Fengler dich darauf anspricht, dann scheint das ja wichtig zu sein. Also die Kunstgattung ist die, wir machen Kunst, die aber sich, die wie sofort wieder verschwindet. Die eben das Gegenteil von dem ist, was normalerweise in Museen hängt.
Naja, das kam auf vor 2 oder vielleicht schon 3 Jahren, fing ja in der Gaußstraße an, so Slideshow-Geschichten. Ich will jetzt nicht böse reden, aber das ist halt so, keine Ahnung, dieses Immersive ist, man geht rein und dann sieht man bei Van Gogh-Bildern plötzlich die Vögel an sich zu bewegen und dazu gibt's irgendeinen Sound. Da gibt's gute und da gibt's schlechte von. Ich war noch nicht da, habe aber lauter Scouts hingeschickt und die haben ganz Unterschiedliches berichtet. Das sind auch mal, jetzt läuft Tutanchamun, glaube ich, das kann ganz toll sein, muss nicht sein. Es ist groß, bunt, bewegt, es ist haptisch. Immersiv heißt ja, dass du umgeben bist von der Kunst. Und ich habe damals zu Frau Fengler, glaube ich, gesagt, naja, also immersiv ist alles im Museum, for God's sake, weil wenn du bei uns in den Makart-Saal reinkommst, dann bist du umgeben von fantastischer Kunst. Du tauchst in die Kunst ein, also immersare kannst du dich da auch bei uns. Und das Immersiv, das ist so ein Buzzword geworden. Und die schlechteren Shows, keine Ahnung, die haben zum Beispiel 4 Lautsprecher im Raum, aber keine Quadrophonie, wo man sich denkt, da hätte euch die 4 auch sparen können. Einige haben einfach so eine Slideshow, die abläuft, das ist halt irgendwie biografistisch, da wird dann erzählt, was der Van Gogh gemacht hat und wenn er zum Ohr kommt, fällt das Ohr ab. Also das ist von unterschiedlicher Güte und ich habe da mal so ein bisschen von oben herab gesagt, naja, was die können wir schon 3-mal. Jetzt ist natürlich so, ja und nein, wir haben halt den Anspruch, dass das nicht so ganz so billig ist. Auf der anderen Seite, wenn das Publikum es gerne billig hat, soll es es auch bekommen, das sind wir jetzt gar nicht so. Aber das hier ist tatsächlich eine sehr durchdachte Form, die das Medium sehr, sehr ausgiebig nutzt. Ich glaube, es wird sowas in Hamburg geben mit dem Digital Art Museum. Das ist tatsächlich nicht nur immersiv, sondern responsiv. Das sind wir nicht. Also das wird schon eine ziemlich interessante, ziemlich großartige Sache, weil da, wenn man reingeht, das ist, hat den Anspruch, künstlerisch zu sein und löst das in meinen Augen auch sehr gut ein, weil das natürlich ganz stark um Bilder geht. Und da haben wir die Frage, was ist ein Bild? Da bist du im Bild, weil das Bild reagiert noch auf dich. Also das, ich stelle mir das schon toll vor. Bin sehr gespannt, wenn das damals so ist.
Aber es heißt natürlich auch, dass man eben, so wie wir es jetzt machen, man kann über dieses eine Bild jetzt sprechen, aber wenn jetzt jeden Tag 500 Leute vor diesem Bild stehen, können die eigentlich gar nicht miteinander darüber reden, weil sie sehen jedes Mal was anderes. Und man denkt, was erzählt der denn? Das habe ich doch gar nicht so gesehen.
Aber es wird immer ähnlich sein, denn natürlich diese Grundstimmung der Mojave-Wüste, die Hitze, das ist schon sehr gut eingefangen. Der Bezug zu Caspar David Friedrich ist dieser, dass Steensen viel recherchiert und ähnlich wie Friedrich gewandert ist und sich seine Landschaften eben erwandert hat, hat er sich experimentiert und er bezieht sich sehr, also der hat zum Beispiel gesagt, dass das auslösende Kunstwerk, für das er angefangen hat, Künstler zu sein, der Besuch mit seiner Mutter in der Kunsthalle war, Weiland, und sie hat ihm das Eismeer gezeigt und das hat ihn damals schon sehr berührt. Und er ist dann eben über Gaming eingestiegen und die Gamer-Gemeinde, die hält sich natürlich an bestimmte Bildvorlagen, weil man die gut nutzen kann. Das heißt, die sind gar nicht angetreten mit dem Anspruch, das revolutionäre neue Bild zu schaffen, sondern haben sich einen Bildkosmos gemacht. Und jetzt wieder zurück entstehen aber sehr revolutionäre Bilder und die Stimmung, die ist schon, also wer jetzt reingeht und sagt, geh rein, der empfiehlt jemandem etwas, was er ähnlich empfinden wird. Insofern ist das jetzt...
Ist das denn die Zukunft der bildenden Kunst? Passiert der Kunst genau dasselbe, wie es den Zeitungen passiert ist, wie es allen Darreichungsformen passiert ist, dass sie nach und nach digitalisiert wird und in 200 Jahren wird es zwar auch noch die alten Meister und Caspar David Friedrich geben, aber die Kunst, die aus unserer Zeit übrig ist, ist dann vor allen Dingen eine digitale Kunst?
Schwer vorherzusagen. Jetzt würde ich mal sagen, bei der Zeitung ist ja, ich weiß nicht, wie andere Leute Rituale sind, aber sich am Samstagmorgen die Zeitung haptisch zu nehmen und großflächig umzuschlagen auf dem Sofa, schlägt bei mir immer noch das Digitale. Und ich, nicht, weil ich ein alter Mann bin, sondern ich glaube, das hat schon etwas. Und gibt bestimmt auch Leute, die auf dem Sofa mit dem iPad tun. Mhm. bei uns ist es so, die Leute werden, glaube ich, immer ins Museum kommen wollen, weil es hat einen großen Vorteil gegenüber dem alleine am Bildschirm sitzen, nämlich man ist mit anderen Leuten da. Mhm. Ich glaube auch, dass die festen Sachen überleben werden, weil die ganz andere Nummer sind. Also wenn wir wollen den Wanderer sehen, heißt, wir müssen in die Kunsthalle gehen, um dort den Wanderer, von dem wir alle reden. Sein digitales alter Ego im Internet, das ist alles schön und gut, das kann man ja mal schnell an der Bushaltestelle sich angucken. Tatsächlich stellt sich aber ein anderes Gefühl ein. Die Frage ist natürlich, wird so eine Kunst besser im Museum gezeigt oder auf dem Bildschirm? Und dadurch, dass wir es eben immersiv denken, will heißen, wir haben diesen Kuppelsaal dafür freigemacht. Das ist einer unserer hochrangigsten Räume. Das Ding schaut aus wie das Pantheon. Und im Pantheon haben wir dieses Bild oder dieses Kunstwerk rein. Man sieht die Leute, die da reingehen, das läuft jetzt ja schon ein bisschen. Mhm. Das ist schon ein bisschen wie so eine Wallfahrt. Also die Leute sind schon, ich sage jetzt mal, ergriffen oder zumindest gepackt. Und ich glaube, das ist das, was sowohl digitale, bewegte Kunst als auch die feste, unbewegliche Kunst im Museum gleichermaßen ausstrahlen. Deswegen sehe ich da keinen großen Unterschied. Für mich ist das eine Form von Bild, wie das andere eine andere
Die Frage ist nur, was die Künstlerinnen und Künstler machen. Weißt du, ob die Künstlerinnen und Künstler sagen, ja, jetzt im Jahr 2024 folgende, da mache ich jetzt noch, das male ich das große Gemälde oder mache die große Installation, alles gut. Oder natürlich mache ich was mit Bewegtbild, mit künstlicher Intelligenz, mit irgendwas, was flimmert.
Naja, es wird immer Maler geben und es wird digitale Künstler geben. Der Jakob wird nicht anfangen zu malen. Das ist nicht sein Medium. Andersrum wird, Katharina Grosser nicht anfangen, digital zu arbeiten. Das sind unterschiedliche Genres, unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. Es ist ja auch so, wenn du jetzt Zeichnen ist eine andere Form von Bewegungsapparat als am Bildschirm scribbeln. Zeichnen hat seine eigene Berechtigung. Und ich glaube, wenn du dich ausdrücken willst, dann empfindest du Zeichnen immer noch als durch diese Körperlichkeit als dir gemäßer als das am Bildschirm. Mhm. Was für mich so ein bisschen, keine Ahnung, in 50 Jahren lachen sich vielleicht alle über diesen Podcast tot. Für mich ist das die Gewähr, dass das Analoge, solange wir selber als Körper existieren und wir uns wichtiger nehmen als unseren Avatar im Internet, hat das Dingliche gegenüber einen großen Stellenwert.
Lachen sich alle über Podcast kaputt. Das ist übrigens interessant, habe ich jetzt gerade neulich eine Zahl gefunden, dass als wir anfingen mit diesem Podcast, hörten, glaube ich, 20 oder 24% der Deutschen regelmäßig Podcasts. In der Zwischenzeit sind es 82%.
Ach, Wahnsinn.
Das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Wo wir gerade bei Zahlen sind, das müssen wir nochmal abschließend jetzt machen, weil ich fragte dir das jetzt mal, aber ich denke, ich habe jetzt alles zusammengerechnet. Kaspar David Friedrich, dann auch wirklich das letzte Mal in diesem Jahr dazu. Wie viel Zuschauer waren es jetzt tatsächlich? Kann man das auf den letzten Zuschauer genau also
wir
sagen?
Wir haben ein bisschen abgerundet, 335.000.
Wow.
Also es ist knapp über 335.000 drüber.
Und geplant waren eigentlich 250?
Also 250, genau. Oh. Ja. Und wir haben noch auf der Höhe der Beschwerden 75.000 Tickets einfach rausgenommen. Also die 400.000.
Die hätten noch verkaufen können, ja.
Wir hätten alles verkaufen können. Aber wir haben, nachdem im Januar es sehr druckvoll war, haben wir gesagt, so stopp, das wird nicht klappen. Und haben dann eben so früh als möglich, es war dann der März, Tickets rausgenommen. Und das war im März natürlich deutlich erträglich. Im März war es sogar so, das verzog sich dann. Dann war es teilweise wieder unschön leer an bestimmten Stunden. Ja, man kann das halt nicht so ganz genau steuern. In diesen Größenordnungen passieren Wellenbewegungen, die man einfach nicht vorhersagen kann. Also ich glaube, die meisten Besucher, also die Beschwerden rissen dann auch im März schlagartig ab. Ja.
Wahnsinn, 335. Ja,
ist schon, oder? Die erfolgreichste Ausstellung der Hamburger Kunsthalle.
Je. Und ist dann natürlich so, das ist ja dann immer so dieser Moment, ne, so wie, dann freut man sich und so, wie ich dich auch einschätze und wahrscheinlich die Kunsthalle sowieso, ja, womit können wir das jetzt, oder? Dann steht man da und denkt so, das ist ja immer das Verrückte, glaube ich, so, wenn auch so bei Fußball, das ist wahrscheinlich auch so, dass du bist 10-mal deutscher Meister und sagst, ja, aber 11-mal deutscher Meister wäre auch cool. Oder ist jetzt erstmal, jetzt genießen wir das und das sind die nächsten Jahre, versuchen wir gar nicht erst sowas, nein.
Ich habe doch die Aufforderung vom Abendblatt Blockbuster zu machen, also nee, gegen das ich mich ja gewehrt habe. Also wir werden nächstes Jahr Surrealismus haben, das ist voraussagbar auch und da rechnen wir auch mit 150.000 Besuchern und ich würde mich wundern, wenn wir nicht sogar auch darüber kommen. Die planen wir jetzt auch tatsächlich nochmal vor dem Hintergrund von Kaspar David Friedrich ein bisschen anders, als was wir vorher geplant haben. Es ist der 100. Geburtstag des Surrealismus, die erfolgreichste und berühmteste Bewegung des 20. Jahrhunderts. Und wir arbeiten mit dem Centre Pompidou zusammen. Das heißt, die Leihgaben, die wir bekommen, sind sonst in Paris zu sehen. Und das wird eine wirklich tolle Ausstellung, vor allem, weil es einen ganz tollen Bezug gibt. Nämlich, die Surrealisten haben sich bei den Romantikern bedient. Mhm. Die fanden nichts so aufregend wie die Irrationalität der Romantik. Das heißt, Dalí, Magritte, Max Ernst beziehen sich ganz explizit auf Romantiker, teilweise mit richtigen Vorlagen. Und wir werden ihm die Vorlagen zeigen. Das heißt, es wird in der Ausstellung ganz stark um Surrealismus und sein Take der Romantik gehen.
Nochmal, das ist ja auch immer ein Podcast, der was Volkshochschulhaftes hat. Einige werden jetzt sagen, um Gottes Willen, hoffentlich fragt er nicht, wie kann man Surrealismus so definieren, dass jemand das versteht, der den Begriff zwar schon mal gehört hat, aber damit nichts anfangen kann. Ich entschuldige mich bei allen Kennern, da sind viele in diesem Podcast, das weiß ich. Aber für die, die sagen, ich möchte Kunst verstehen, Surrealismus in wenigen Worten?
Der Surrealismus ist eine aus der Lyrik, aus der Schrift geborene Kunstrichtung, die in der Kunst, aber in der bildenden Kunst unglaublich Furore gemacht hat. Der Gründer ist André Breton nach dem Ersten Weltkrieg, im Zusammenbruch der Werte des Ersten Weltkriegs entstand Dada und Surrealismus. Mhm. Die hängen eng zusammen. Und der Surrealismus sagte, jetzt war so viel Rationelles, dass, ich sage das auch sehr vergröbert, das zum Ersten Weltkrieg führt, aber jetzt muss das Irrationale gewinnen, denn es ist viel besser. Die haben dann Traum, Verrücktheit, Irrationales, Widersinniges propagiert, automatisch, da kam zum Beispiel die Ecriture-Automatik ist da gefunden worden, man soll einfach niederschreiben, was einem kommt und dann schaut man, was mal Sinn macht. Geboren aus dem Surrealismus ist später auch die informelle Malerei, wo man anfing einfach Flecken zu machen und die Flecken dann gedeutet hat. Dalí ist einer der berühmtesten Meister des Surrealismus, weil der anfing, seine eigenen Träume auf Leinwand zu bannen, und zwar, also wir reden von seinen Träumen, sowohl den erotischen als auch den wahnwitzig schwarzen, und das mischt sich auch manchmal. Max Ernst ist vielleicht der wichtigste deutsche Surrealist. Der hat zum Beispiel tatsächlich erfunden, wie man automatisch malt. Und daraus entstand dann die gestische Malerei eines Jackson Pollock. Also der Surrealismus ist die tatsächlich erfolgreichste. Und die waren auch innerhalb der 20er Jahre blitzschnell irrsinnig erfolgreich. So erfolgreich, dass einer ihrer Ahnenväter, nämlich Giorgio de Chirico, anfing zu versuchen mitzuspielen. Und dann wurde er quasi ausgespielt. Also alle bezogen sich auf de Chirico, weil er Träume so toll gemalt hat. Und also der Surrealismus ist hat bis heute ja im Endeffekt im Volksmund ja auch eine Karriere, weil wenn man sagt, das ist aber surreal.
Genau.
Da wissen wir alle, was gemeint ist.
Genau, und kann man sagen, ist sozusagen das Gegenteil zu rational?
Genau.
Genau.
Ziemlich genau. Und es ist die bestimmende Bewegung, die dann in den 30er Jahren ihre Hochzeit gefeiert hat, und 1924 kam ihr erstes Manifest heraus, und das gilt so als Gründungsdatum. Jetzt muss man sagen, die Gruppe fand sich schon 1919 zusammen und hat eben Literatur gemacht miteinander und hat aber die ersten Maler angezogen. Und es hat in die Populärkultur hineingewirkt. Es gibt ganz viel Design, was surrealistisches Design ist oder surreales Design. Also es ist wirklich eine unglaubliche Bildwelt, die auch ungeheuer populär ist. Daher ist es relativ vorhersehbar, dass man eine Ausstellung über Surrealismus durchaus besucherstark denken
darf. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit heute, aber beim nächsten Mal, die Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist immer dann die Moderne einfach? Also irgendwann ging dann die Moderne los und man hat das Gefühl, und seitdem habt ihr Kunsthistoriker euch, wird das nicht mehr in Phasen eingeteilt?
Nee, lustig, damit habe ich mich schon als Kind beschäftigt in einer anderen Frage, nämlich der Musik. Nein, also jetzt sind wir in der Gegenwart, über das haben wir auch ganz viel gesprochen. Die Gegenwart ist ja auch, wann ist die genau? Ist die dieser ewige Moment des Gegenwärtigen, des Jetzt? Oder ist es dieser Moment, der sofort vorbei ist? Mit der Moderne haben wir uns Kunsthistoriker darauf geeinigt, das sind die 20er Jahre, weil der Begriff modern tauchte da auf. Es gab schon ein bisschen vorher Modern Times.
Wann sind wir in der Gegenwart? Das ist ein bisschen auch, das macht kann man sich einfach, weil Gegenwart, ich meine, 1920 war 1920 Gegenwart.
Gegenwart ist das, was jetzt in diesem Jahr, und wir lassen das letzte noch gelten und vielleicht noch das vorletzte und vielleicht die letzten 5 Jahre. Gegenwart ist, was uns heute Gegenwärtige erklärlich ist aus unserer Gegenwart heraus. Tote Künstler pflegen wir dann meistens schon. Also wenn jemand gestorben ist, ist er der Gegenwart entlaufen.
Das heißt, die Epoche gerade heißt aber Gegenwart. Also was der Surrealismus war,
ist jetzt... Es gibt ein viel schlimmeres Konstrukt, nämlich die Postmoderne. Das ist ein ganz fieser Begriff. Das ist nämlich natürlich, theoretisch ist ewig postmodern, weil wenn die Moderne 1960 geendet haben könnte, was eine der möglichen Lesarten ist, dann schließt sich relativ organisch die Postmoderne.
Und die hält jetzt schon 80 Jahre?
Oder was? Eine ewige Gegenwart.
80 habe ich verrechnet. 64 Jahre? Also, weil so lang war das ja früher nicht. Die Epochen waren noch kürzer.
Naja, Epochen werden ja meistens retrospektiv.
Das stimmt.
Also wer hat die Generation Golf geprägt? Florian Illies, ich weiß gar nicht.
Florian Illies?
Florian Illies, so, Generation Golf, das ist postfaktum geklärt worden. Jetzt gehen wir immer mit Generation überhaupt, jetzt sind wir bei Gen Z.
Generation Alpha haben wir jetzt sogar schon.
Ah, okay.
Das sind die ab 2011 Geborenen.
Was bin ich eigentlich schon wieder? Ich bin nach dem
Boomer. Nein, du bist, das ist interessant, ich habe es nämlich auch gesagt. Nee, du bist, wir beide sind... sind wir Gen Y?
Ich glaube, Y habe ich mal gelesen, aber ich habe vergessen, was uns ausmacht.
Wir sind alt.
Wir sind mit der, ich weiß, eins der Merkmale war, dass wir das Paradigma des ewigen Wachstums hinterfragt haben, weil das ist tatsächlich so, ich habe schon als Jugendlicher festgestellt, also so viel, wie mein Vater geschafft haben wird, werde ich im Leben nicht schaffen, im Sinne von, der war wohlverdienender Vorstand oder irgendwo in dieser Gegend, ich weiß gar nicht, mein Vater wird sich jetzt totlachen und sagen, das war viel kleiner. Aber jedenfalls, dieser Aufstiegsmythos, den mein Großvater zu meinem Vater gesagt, du sollst mal besser haben als ich.
Ja, aber das war doch bei uns auch noch so.
Unterlassen. Nee, mein Vater hat nie zu mir gesagt, nee, du sollst mal besser haben als ich, mein Vater.
Wir werden uns dann nächste Woche, ich bin gespannt, ob nächste Woche wieder etwas, ein Bild nimmst, was verschwindet, ein Kunstwerk.
Was Modernes nächste Woche.
Aus der Postmoderne?
Nächste Moderne. Ich habe schon was ausgesucht.
Wir klären das nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.